Herr Jesus Christus, wir danken dir. Es hat uns gut getan, heute Morgen einzutauchen in diese Wirklichkeit der Auferstehung, wie sie uns in den unterschiedlichen Schichten der Bibel präsentiert wird. Wir danken dir dafür, dass wir mit dir, diesem Auferstandenen, leben können und dass du in unser Leben hineingetreten bist. Und wir freuen uns, auf den nächsten Teil mitzugehen, mitzudenken mit Kopf und Herz, auf das, was du uns zu sagen und weiterzugeben hast, uns, denen, die profitieren von der Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Danke dafür, danke für diesen Tag, danke für diese Lehre, die unser Leben hineinkommt und die uns gut tut, unseren Weg mit dir, dem Auferstandenen, zu gehen. Wir preisen dich, unseren Gott. Amen.
Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Was bedeutet das? Wahrhaftig, wirklich ist er auferstanden. Wir haben in einem ersten Teil die Auferstehung Jesu betrachtet. Und um es nochmal zusammenzufassen, ist er wirklich auferstanden, der Gestorbene? Oder lebt er nur in Gedanken weiter, lebt seine Rede weiter, geht die Sache Jesu weiter? Nun, wir können es als gläubige Christen und theologisch und wissenschaftlich historisch sagen, ja, er ist auferstanden. Ist er historisch auferstanden? Nun, das changiert, das wechselt, das flimmert, weil der Begriff des Historischen mehrdeutig ist. Wenn ich meine, ist er historisch auferstanden, mit ist er wirklich aus dem Grab bei Jerusalem auferstanden, in die Ewigkeit hinein, in einen neuen Leib, ist das wirklich geschehen, aus Zeit und Raum heraus? Dann in der Tat ja, es ist die Überzeugung aller Zeugen des Neuen Testamentes, dass Jesus aus dem Grab heraus auferstanden ist in die neue Leiblichkeit. Also insofern, die Auferstehung Jesu ist historisch. Wenn viele Kollegen von mir als Wissenschaftler sagen, die Auferstehung Jesu ist nicht historisch, kann das Verschiedenes meinen. Es kann einerseits bedeuten, dass sie keine Christen sind und deshalb die Auferstehung nicht glauben. Es kann aber auch sein, dass ein Wissenschaftler sagt, es ist nicht historisch in dem Sinne, wie andere Ereignisse der Geschichte historisch sind. Denn wie kann ich als Historiker arbeiten? Ich kann historische Ereignisse nur beurteilen, indem ich sie betrachte und sage, ist das menschlich wahrscheinlich? Gibt es dafür weitere Beispiele? Ein Laie würde sagen, kann man das beweisen? Als Wissenschaftler sage ich, kann man das plausibilisieren? Das heißt, kann ich das Entstehen erklären? Kann ich die Zusammenhänge erklären und sagen, doch, das könnte so gewesen sein? Und da müssen wir bei der Auferstehung Jesu von vornherein etwas klarstellen. Das, was an dem gekreuzigten und begrabenen Jesus geschah, wird von Gott selbst, von Christus selbst, vom Evangelium, dem Neuen Testament, von allen Gläubigen als beispiellos, als analogielos beschrieben. Gott hat an Jesus beispiellos gehandelt. Und dann muss ich als Historiker, der ich Christ und Theologe bin, sagen, ja, wie soll ich denn ein analogieloses, ein beispielloses Geschehen als Historiker beurteilen? Also als Historiker wäre ich wahrhaftig, wenn ich sage, und das sage ich auch, deshalb bin ich auch wahrhaftig in dem Punkt, kann ich nur sagen, die Auferstehung Jesu entzieht sich den Möglichkeiten der menschlichen Vernunft. Denn Gott, sein Geheimnis, die Auferstehung Jesu, sie sind ja nicht ableitbar aus der alten Geschichte. Sie sind ja aus dem Himmel, aus der Zukunft in unsere Gegenwart hineingekommen. Jetzt könntet ihr meinen, Hans-Joachim als Christ glaubt die Auferstehung. Hans-Joachim als Theologe glaubt, lehrt und predigt sie auch, denn sie gehört ja zentral dazu. Und Hans-Joachim Eckstein als Historiker bestreitet die Auferstehung. Nein, erstens bestreite ich sie nicht und zweitens gebe ich auch nicht so schnell auf als Historiker. Ich kann die Auferstehung Jesu selbst, dieses Geheimnis, nicht beweisen. Was ich aber machen kann, habe ich mit euch heute Morgen gemacht, ob ihr es gemerkt habt oder nicht. Die Quellen sind historisch zu behandeln, wie ich auch andere historische Quellen behandle. Ich muss nur die richtige Frage stellen. Kann ich historisch plausibilisieren, nahelegen, beweisen, dass die ersten Christen alle der Überzeugung waren? Kann ich davon ausgehen, dass alle Schriften des Neuen Testamentes die Auferstehung Jesu zugrunde legen? Und das alles kann ich sehr wohl. Ja, ich gehe sogar so weit zu sagen, auch das Zeugnis von dem leeren Grab ist für mich als Historiker die plausibelste Erklärung für alles, was an Polemik und an Evangeliumsverkündigung daraus erwuchs. Denn wäre das Grab nicht leer gewesen, wären alle weiteren Ereignisse nicht richtig einzuordnen. Und insofern also bin ich ein fröhlicher Historiker. Und man muss natürlich nicht deutsche Wissenschaft befürworten, man muss auch nicht die deutsche Theologiegeschichte übernehmen. Aber in diesem Kontext muss man nicht die Waffen streichen und sagen, wir können nicht mitreden, sondern ich bin Wissenschaftler als Theologe und als Christ und kann sehr wohl historisch arbeiten. Deshalb auch der Anlauf heute Morgen zu eurer Verwunderung vielleicht. Warum macht er sich die Mühe? Nun, weil ich ja mit anderen darüber reden will und will ja Zeugnis geben dafür. Und das sollten wir alle lernen. Und dann lassen wir uns auch nicht so leicht ins Boxhorn jagen, wenn uns jemand sagt, Christus ist historisch nicht auferstanden, nur die Sache Jesu geht weiter. Da muss man sagen, halt, was verstehst du denn unter historisch? Meinst du historisch beweisbar oder meinst du historisch wirklich geschehen? Und dann werdet ihr manchen Theologen finden, der sagt, das habe ich mir noch gar nicht überlegt, dass das zwei Sachen sind. Nicht also hier, denken ist erlaubt, auch mit dem Auferstandenen. Spannend ist nun, und damit kommen wir zu den Seiten 4 und 5 und werden 6 noch in den Blick nehmen, dass genauso eindeutig im Neuen Testament ein Zusammenhang hergestellt wird zwischen der einzigartigen Auferstehung Jesu Christi, der einmaligen Auferstehung Jesu Christi um das Jahr 30 nach Christi Geburt und den an ihn Glaubenden, also den Christen. Und ich habe bei der Zusammenstellung von wichtigen Bibelstellen auf 4 und 5 für unsere Auferstehung und das ewige Leben mit Sternchen jeweils nochmal extra hervorgehoben, wo der Zusammenhang immer wieder von Paulus betont wird, wie zum Beispiel 1. Korinther 6, Vers 14, Gott aber hat den Herrn auferweckt und wird auch uns auferwecken durch seine Kraft. Oder 2. Korinther 4, Vers 14. Denn wir wissen, dass der, der den Herrn Jesus auferweckt hat, wird uns auch auferwecken mit Jesus und wird uns vor sich stellen samt euch. Das heißt, dass nach dem neutestamentlichen Zeugnis ein innerer Zusammenhang besteht zwischen der einmaligen Auferstehung Jesu Christi und der Auferstehung aller Gläubigen. Da gibt es einen kausalen, einen ursächlichen Zusammenhang. Und zwar natürlich in der Weise, dass immer gesagt wird, wenn Gott Jesus auferweckt hat, dann wird er auch uns auferwecken. Also unsere Auferstehung wird abgeleitet von der einmaligen Tat Gottes an Jesus Christus, der Auferstehung Jesu Christi. Und wir haben zwei Einheiten heute Mittag und wollen zwei Aspekte dieses Geschehens betrachten. Inwiefern hat die Auferstehung Jesu für uns auch, die wir an ihn glauben, auf ihn getauft sind, eine Bedeutung? Es gibt einen Aspekt, der uns im ganzen Neuen Testament klar ist und der auch verbreitet ist, und das ist die zukünftige Perspektive. Also die kommende Auferstehung, das kommende ewige Leben. Und dann gibt es noch Diskussionen. Du hast ja schon die Gemengelage angesprochen, dass wir aus verschiedenen Gemeinden, Kirchen kommen, auch Frömmigkeitsprägungen. Man kann jeweils dann diskutieren, wie haben wir uns die Details vorzustellen. Aber eins verbindet uns alle, sonst wären wir nicht Christen, dass wir die Gewissheit haben, Jesus wird kommen, um die Seinen aufzuerwecken, und Paulus spitzt es immer zu auf das für uns als Gläubige entscheidende Moment, das uns alle verbindet. Wenn Jesus Christus kommt und uns ruft, dann werden die Gestorbenen aus den Gräbern heraus verwandelt, ihm entgegenrücken, 1. Thessalonicher 4, 13 folgende, und die dann noch Lebenden, die werden verwandelt werden und entrückt werden, sodass also wir zusammen ohne Nachteil für eine der beiden Gruppen dann in Ewigkeit mit Christus zusammen sind. Das nennen wir den futurischen Aspekt. Den futurischen Aspekt in der Eschatologie, der Lehre von den letzten Dingen. Und das betrifft das noch nicht. Denn wenn ich euch frage, war dieser Punkt schon, dann müssen wir sagen, noch nicht. Denn sonst hätte die Küche umsonst gekocht, wenn überhaupt einer in der Küche gewesen wäre, um zu kochen. Da wären nämlich alle schon weg. Nicht? Manche Kinder, die das erste Mal von der Entrückung hören, die erschrecken dann, wenn sie nach Hause kommen, die Eltern sind weg, nicht weil sie Angst haben, sie hätten die Entrückung verpasst. Also seid sorglos, es liegt nicht dran, dass ihr nicht zu den erwählten Schafen gehört, sondern es war noch nicht. Das ist das noch nicht. Und darauf, auf das noch nicht, werden wir in der nächsten Einheit dann eingehen. Viel spannender ist aber für die meisten, weil in der Lehre noch unreflektiert und ungeklärt, nicht hinreichend erkannt, dass es schon einen präsentischen Aspekt gibt, einen gegenwärtigen Aspekt der Auferstehung Jesu Christi und damit der Auferstehung der Gläubigen. Also die spannende Frage ist für diese Einheit jetzt, inwiefern ist das jetzt schon Wirklichkeit für uns? Inwiefern ist das jetzt schon wirksam, dass Christus nicht nur auferstanden ist, als einmaliger Sohn Gottes, sondern dass mit ihm auch unsere Auferstehung schon gesetzt ist und nur noch entfaltet werden muss. Es geht also jetzt in dieser Spannung von noch nicht und schon jetzt um den Aspekt, was gilt schon jetzt? Was ist präsentisch? Was ist gegenwärtig? Da haben wir im Neuen Testament zwei Zeugen, die in besonderer Ausführlichkeit diesen Aspekt des schon jetzt betonen. Der eine Zeuge ist das Evangelium nach Johannes und ich habe euch die zentralen Stellen auf Seite 5 zusammengeschrieben. Ich habe schon geahnt, dass eine Lektion nach dem Mittagessen ist, dann ist immer gut, man hat die Texte vor Augen, dann kann sich das Auge drauf abstützen, damit man nicht einnickt. Auf Seite 5 in der Mitte, das Evangelium nach Johannes. In ganz besonderer Weise hat das Evangelium nach Johannes den Akzent der präsentischen Eschatologie, also der gegenwärtigen Wirklichkeit ewigen Lebens und der Hoffnung. Wenn wir mit engagierten gläubigen Juden zur Zeit Jesu fragen, und wir nehmen jetzt gerade die pharisäische Prägung, wie sieht das aus mit der Zukunft und was ist mit den Gerechten? Dann erinnern Sie uns an Daniel 12, wie wir es gelesen haben, und all die anderen Stellen des Alten Testamentes. Die Pharisäer hatten die Hoffnung der Auferstehung der Toten. Das ist zukünftig. Sie hatten die Hoffnung auf das Kommen Gottes. Und dann ist die Frage noch, erwarten Sie einen Menschensohn? Erwarten Sie einen König, Sohn Davids? Erwarten Sie einen prophetischen Messias? Das alles war von der Vielzahl alttestamentlicher Verheißungen im Judentum nicht eindeutig geklärt. Also was immer mit dem Messias oder dem Vermittler und Mittler ist, es wird auf jeden Fall so sein, wenn Gott kommt, hält er Gericht und die einen werden gerichtet werden, die anderen im Gericht als gerecht erwiesen und die werden auferstehen zum ewigen Leben. So hatten wir seit Daniel 12 es ja auch im Alttestament wörtlich schon belegt. Wann ist das Gericht? In der kommenden Zeit. Wann ist die Auferweckung der Toten? In der kommenden Zeit. Und wann ist für die Gerechten das ewige Leben? Nach dem Gericht? In der kommenden Zeit. Nicht in der gegenwärtigen Zeit, nicht in dieser bösen Zeit. Also gegenwärtige Welt und kommende Welt sind streng getrennt. Und noch leben wir, in der Apokalyptik beschrieben, in der Jetztzeit. Jetzt lest aber einmal, was das Johannesevangelium von Jesus her entfaltet. Johannes 5, Vers 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der wird irgendwann einmal vielleicht das ewige Leben bekommen. Ganz davon abhängig, ob er im Gericht besteht oder nicht. Wenn ihr mich jetzt fragt, was ich für eine Übersetzung vorlese, das ist die Nachmittagessen-Aufweckerweckung. Ich wollte nur testen, ob der Nachtisch euch vollends unter die Tische gebracht hat. Nein, der hat Präsenz, Gegenwart, bereits das ewige Leben. Und er kommt nicht in das Gericht. Gemeint ist hier nicht jetzt das, was wir traditionell dann manchmal als Preisgericht bezeichnen. Der Begriff kommt gar nicht im Neuen Testament vor, aber das betrifft all die Stellen, wo gesagt wird, unser Leben wird beurteilt werden und wir werden dann erst merken, wie viel Wert in unserem Leben liegt und die Frucht des Geistes in unserem Leben werden wir erst dann erkennen. Nicht Gold, Silber, Edelsteine werden dann erst erwiesen. Nicht, also darum geht es hier nicht, sondern das, was eben pharisäisch als das Gericht über Leben und Tod bezeichnet. Und so erwarten wir es ja auch, wenn Christus wiederkommt. Nicht, dass er als Richter kommt, nicht der Erlöser kommt zugleich als Richter und es wird unterschieden. Aber hier geht es jetzt darum, dass gesagt wird, für die, die an mich glauben, ist das Entscheidungsgericht, die Entscheidung bereits gefallen. Sie haben sie schon hinter sich. Ganz so wie Paulus entsprechend sagt, wenn wir an Christus glauben, dann sind wir bereits gerechtfertigt. Nicht, dass wir als Christen gerechtfertigt sind, ist jüdisch eine ungeheuerliche Aussage, denn das entscheidet sich doch erst in der Zukunft. Das Evangelium spricht mir schon die Gerechtigkeit zu. Da fragt ihr jetzt ja, wie kann das denn sein? Ich habe doch noch gar nicht zu Ende gelebt. Nun, die Rechtfertigung bedeutet nicht, du bist als unschuldig erwiesen, sondern was der jüngste Tag sagt, steht schon fest, schuldig. Und was das Evangelium sagt, ist, dass ich begnadigt bin als ein erwiesener Sünder. Insofern also sagt Jesus hier, das Gericht ist schon passiert. Ihr seid schon als Sünder erwiesen. Das Gericht ist schon vollstreckt, denn ich habe am Kreuz ja als das Lamm Gottes all eure Sünde getragen. Es ist also die Entscheidung schon gefallen. Und jetzt kommt der Satz, der uns ganz überwältigt. Sondern der an mich Glaubende ist vom Tod zum Leben hindurch gedrungen. Das heißt, gegenwärtiger Auferstehungsglaube heißt für die Gläubigen, in dem entscheidenden Punkt sind sie schon aus dem Todesbereich in den Lebensbereich des ewigen Lebens hinübergegangen. Er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es kommt die Stunde und ist schon jetzt, dass die Toten hören werden die Stimme des Sohnes Gottes. Und die sie hören werden, die werden leben. Hier schimmert die alte Hoffnung wieder, dass wir nämlich die Stimme Gottes hören oder die Stimme des Menschensohns. Das war die jüdische Erwartung. Und dann gehen die Gräber auf und wir werden zum Gericht gerufen. Wir aber, die wir an Christus glauben, haben nicht nur die Verheißungsformel, es kommt die Stunde, dann werdet ihr aus den Gräbern gerufen, sondern es kommt die Stunde, Erfüllungsformel, und ist schon jetzt. Das heißt, Evangelisation, Verkündigung des Evangeliums ist der Ruf des Auferstandenen aus dem Tod ins Leben. Die wir geistlich tot waren, werden ins Leben hinübergenommen, auferweckt, zum Leben gezeugt, wie es Nikodemus dann erklärt. Nicht? Das ist das Ungeheuerliche und das ist Gegenwart. Johannes 11, Vers 23 bis 26, das Gespräch mit Martha angesichts der Trauer, dass ihr geliebter Bruder Lazarus gestorben ist, schon am vierten Tag jetzt tot ist. Und Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Und Martha war eine gute Jüdin und sie war eine Jesus-Nachfolgerin. Und deshalb sagt sie zwar noch in Tränen und mit ganz schmerzunterdrückter Stimme, ich weiß wohl, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am jüngsten, am letzten Tag. Das heißt, sie hatte die futurische Hoffnung, wie viele Juden, und sie hatte die futurische Hoffnung, wie es ja der Verkündigung Jesu entsprach, dass die Toten in Christus, dass die an ihn Glaubenden auferstehen werden. Am jüngsten Tag, am letzten Tag, wenn nämlich die alte Geschichte abläuft, dadurch, dass Gottes neue Geschichte anbricht, an diesem Tag. Ich frage euch, was hat das an der Trauer von Martha geändert? dass sie eine futurische, eine zukünftige Erwartung der Auferstehung ihres Bruders hatte. Offensichtlich nichts. Sie hat daran geglaubt. Ja, er wird wohl auferstehen, aber was hilft uns das heute? Was ändert also die zukünftige Hoffnung an unserer Gegenwart? Und Jesus widerspricht ihr nicht etwa, dass er sagt, nein, es gibt gar keine Auferstehung der Toten am jüngsten Tag, sondern er macht ihr deutlich, was das bedeutet. Die Hoffnung auf die Auferstehung und die Hoffnung auf den Auferstandenen. Er spricht nämlich zu ihr, Martha, ich selbst in Person als der Sohn Gottes, ich bin in Person die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt, also noch sterblich ist. Das heißt, das ewige Leben beginnt bereits schon bei denen, die noch sterblich sind. Und wer so lebt, nämlich ewig lebt im Glauben mit dem Auferstandenen und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Weil jetzt einmal heißt, obwohl er stirbt und nicht stirbt, kann das uns irritieren. Deshalb übersetze ich es gerne für uns eindeutiger, was Jesus meint. Der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nie mehr tot sein. Der wird nie mehr tot sein, also sterben im Sinne des endgültigen Todseins. Was bedeutet das? Das Johannesevangelium ist geradezu begeisternd. In der Erfüllung, in der Freude, in der Helligkeit, wenn man es liest. Das täuscht aber. Die johannäische Gemeinde war so, und deshalb hat der Evangelist auch Kapitel 11 so breit erzählt, genauso wie die trauernde Maria und die Martha. Sie haben noch geglaubt, aber dadurch, dass Jesus so lange nicht kam, das Evangelium kann relativ spät geschrieben sein, dass Jesus so lange nicht kam, waren sie traurig. Es spiegelt sich auch in der Abschiedsrede Jesu. Ihr werdet traurig sein. Ihr werdet weinen. Die Welt wird sich freuen. Ihr aber werdet klagen, traurig sein und weinen. In der Welt habt ihr Angst, Drangsal, Not und Trübsal. Das heißt, dass die Gemeinde, an die das Evangelium gerichtet ist, durchaus nicht erfüllt war und überschwänglich und vor lauter Jugendlichkeit und Freude explodierte. Nein, sie waren verzagt. Sie waren verzagt, wie die beiden trauernden Schwestern. Und ihnen wird gesagt, wenn ihr euch bewusst macht, wer Jesus Christus ist, der Sohn Gottes, der auf die Welt kam, wenn ihr euch bewusst macht, dass er für euch gestorben und auferstanden ist und dass er jetzt nicht tot ist, sondern bereits lebt, dann ändert das alles an eurem Leben. Das heißt, das ewige Leben beginnt bereits hier und jetzt für die Gläubigen. Ja, Jesus wird nicht müde zu betonen, dass er gekommen ist, Hirtenrede, Johannes 10, Vers 10, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Und in der Abschiedsrede sagt er den irritierten, verängstigten Jüngern, denen er sagen muss, in der Welt habt ihr Angst, ganz offensichtlich. Das alles sage ich euch, damit eure Freude wenigstens ein bisschen bestehen bleibt. Nein, vollkommen ist. Also hier haben wir nur die Provokation, die Herausforderung schlechthin. Die Gemeinde ist verfolgt, traurig, frustriert, hoffnungslos, weil sie sieht, wie andere Christen um sie herum sterben. Nicht, was heißt da, Christus kommt wieder über ein kleines und ihr werdet mich nicht sehen. Ja, das dehnt sich ja über Jahrzehnte, diese kleine Zeit. Sie sind ganz verzagt. Und ihnen wird Jesus die Bedeutung des Evangeliums und die Worte Jesu neu ins Bewusstsein gerufen. Die spannende Frage ist jetzt, was hat denn der Evangelist eigentlich gemeint? Er meinte nicht, dass du nur glauben musst und dann wirst du nicht mehr krank und stirbst nicht, sondern ja, auch Christen werden krank, ja, auch Christen sterben. Er meint nicht, dass alles in unserem Leben gelingt. Nein, in allen Evangelien werden die Christen auf das Gegenteil vorbereitet. Rechnet damit, dass die Menschen das Evangelium als gute Nachricht nicht gut finden. Rechnet damit, dass ihr mehr gehasst werdet, nicht trotz des Glaubens, sondern sogar wegen des Glaubens. Und haben sie mich verfolgt und haben sie mich gehasst, werden sie euch vermutlich auch hassen. Nicht, die ihr menschlich das versucht weiter zu sagen. Das heißt, die äußere Wirklichkeit, die äußeren Umstände werden nicht verklärt, nicht idealisiert. Es ist keine Gemeinde, die schwärmerisch abhebt. Und dennoch wird ihnen vollkommene Freude versprochen. Wie kann das sein? Nun, Jesus hinterlässt seinen Jüngern nicht 613 Gebote und Verbote, wie Juden es gerne dann zusammenfassen, was die Tora alles enthält, sondern er hat eigentlich ein Gebot. Bleibt in mir und ich in euch. Das heißt, inwiefern ist das ewige Leben schon präsent? Es ist präsent in Gestalt des Auferstandenen, der schon ewiges Leben hat. Inwiefern sind wir schon neu geboren, die wir uns doch relativ alt fühlen und manchmal auch so benehmen? Insofern der Auferstandene schon in uns ist. Ja, es stimmt. Auch das Johannesevangelium hält es fest. Jesus lässt seine Jünger zurück, um die himmlischen Wohnungen zu bereiten. Und einmal wird er wiederkommen, um sie zu ihm zu nehmen, zu sich zu nehmen, damit sie da sind, wo er ist, in der Herrlichkeit, da, wo er hingegangen ist, eben nach Kreuz und Auferstehung. Dieser zukünftige Aspekt gilt. Aber für das Evangelium des Johannes ist es entscheidend zu sagen, was gilt schon jetzt? Und das schon jetzt ist überraschenderweise nicht, wir sind gesund, wir haben Erfolg, wir sind reich, wir sind von allen geliebt, wir können nicht krank werden. All das mag sogar noch schlimmer werden, wenn man Christenverfolgung erleidet und die Not dann da ist. Sondern die vollkommene Freude besteht in der Beziehung. Und mit Paulus kann man das so schön mit den drei Säulen benennen, nämlich Glaube, Liebe und Hoffnung. Wer an mich glaubt, der hat schon ewiges Leben. Warum? Nun, weil ich im Glauben, im Vertrauen auf Christus mich von ihm her verstehe. Ihr kennt das auch, dass ihr euren Alltag verschieden erleben könnt. Denselben Beruf, dieselben Probleme, dieselben Nachbarn. Wenn ihr auf das Positive schaut, wenn ihr erfüllt seid, wenn ihr bestätigt seid, dann ist es dieselbe äußere Wirklichkeit und trotzdem ist sie anders. Wenn ihr aber sowieso durch eine Abwertung, durch einen Misserfolg, durch eine Krankheit, einen Schmerz, eine Sorge geplagt seid, dann ist dasselbe Auto nicht mehr dasselbe Auto, dasselbe Haus nicht mehr dasselbe Haus, dieselbe Gemeinde nicht mehr dieselbe Gemeinde. Ihr findet bei allem das Negative, obwohl die Umstände doch die gleichen sind. Es ist im Glauben die Fähigkeit, nicht die Wirklichkeit zu ändern, sondern sich ganz von der Ewigkeit her, von Gottes Existenz her zu verstehen. Ich glaube an den Auferstandenen. Christus aber ist schon auferstanden. Und wann immer du auf ihn schaust und nicht auf das, was dich ablenkt, beziehst du die Kraft und hast das ewige Leben in ihm. Dasselbe ist für die zweite Säule der Liebe. Es geht im Johannesevangelium darum, dass Gott der Vater den Sohn liebt und der Sohn den Vater. Das ist ausgedrückt, der Vater ist im Sohn, der Sohn ist im Vater. Das ist jetzt ja nicht als Substanz zu verstehen, sondern die beiden bilden ein Wir, die bilden eine Einheit. Mich hat das immer fasziniert, wenn man vorne steht bei Studierenden, nicht, und hat die mehrere Semester in verschiedenen Veranstaltungen, dann sieht man dieselben Studierenden, mal tapfer, mal mürrisch. Ich habe immer um 8 Uhr morgens gelesen, meistens etwas müde, nicht, dass sie dann so runterrutschen, wenn sie einschliefen, nicht. Und dann plötzlich ändert sich alles, weil dann zwei Studierende plötzlich nebeneinander sitzen und ganz offensichtlich sich gefunden haben. Das heißt, es ist dieselbe Uni, es ist derselbe Professor, es ist dieselbe Prüfungsordnung und trotzdem sind die plötzlich selig und beschwingt und machen mit. Was hat sich denn eigentlich geändert? Eigentlich nichts, nicht? Eins und eins sind zwei, es sind immer noch zwei Studierende. Aber in der Liebe lebe ich mit der Wirklichkeit des anderen, mit seiner Realität. Ich lebe damit, dass es mir um ihn geht und ich meine Wehwehchen nicht so wichtig nehme. Und ich profitiere natürlich von all der Wertschätzung, der Aufmerksamkeit, der Gemeinschaft mit dem anderen. Das heißt, auch in der Liebe lebe ich mit einer Realität, die außerhalb meines alten Ich ist. Und das Dritte, die Hoffnung, da ist es dasselbe. Die Gewissheit, dass Christus einmal kommt, um alles zu vollenden. Die Freude, die Heilung, die Auferstehung, die Gerechtigkeit, die Liebe, alles das vollenden. Ändert sehr viel, denn wenn wir von der Zukunft her gewiss leben, in Vorfreude leben, verändert es unsere Gegenwart. Und so könnt ihr das Johannesevangelium vorwärts und rückwärts lesen. Ihr stellt erstens fest, der Evangelist schwärmt geradezu von dem, was wir im Glauben schon jetzt haben, wenn wir ganz im Auferstandenen leben, in Glaube, Liebe und Hoffnung, in ihm verankert sind, ihn als unsere bestimmende Realität und Wirklichkeit erleben. Und dass wir gleichwohl immer noch in der alten Wirklichkeit leben mögen, so sehr es dann auch gilt, dass natürlich unsere Wirklichkeit sich verändern kann. Denn wenn du voller Vertrauen bist, wenn du voller Liebe bist und wenn du voller Hoffnung bist, ändert das in der Regel schon etwas auch an deiner Welt und deiner Wirklichkeit. Aber darauf dürfen wir uns nicht verlassen, denn im Fall der Christenverfolgung, dann ist in dem Maße, wie du glaubst, liebst und Hoffnung hast, natürlich der Widerspruch immer umso größer. Nicht also die Märtyrer sind der Gegenbeweis für alle falsche Schwärmerei. Bei Johannes also in ganz faszinierender Weise. Er ist nicht nur mein Lehrer von dem, was kommt, sondern er ist selbst das, was er lehrt. Er ist der Inhalt des Evangeliums. Jesus Christus ist die Auferstehung und das Leben. Das Entscheidende haben wir schon jetzt. Und zwar nicht, wenn du den Puls fühlst, sondern wenn du den Herzschlag Gottes fühlst. Nicht, wenn du in dein Tagebuch guckst, sondern wenn du in das Tagebuch Jesu Christi für dich guckst, nämlich in das Neue Testament und in das Evangelium. Eins werde ich mir nicht nehmen lassen, wenn wir uns im Himmel mal wieder treffen, dass ich euch an den heutigen Tag erinnere. Und da werde ich sagen, damals habe ich euch gesagt, dass das Entscheidende wir damals schon hatten in Jesus Christus. Wir haben kein Seinsproblem als Christen, wir haben nur ein Erkenntnisproblem. Also das, was dich im Himmel am meisten erfreuen und überraschen wird, das hast du schon heute. Denn das ist nicht, dass du da oben nicht mehr krank wirst oder dass du da oben weniger arbeiten musst. Wacht mal ab, kann sein, dass viel zu tun gibt. Nicht? Sondern das Entscheidende ist, dass du erkennst, dass Jesus Christus alles für dich ist. Dass Jesus Christus alles ist. Und dann kommt von euch der Satz, den habe ich heute schon im Ohr. Ich kann ihn mitschreiben. Wenn ich damals schon gewusst hätte, wenn ich damals schon erkannt hätte, wie sehr ich geliebt bin, dass ich wirklich schon vollkommen gerechtfertigt bin, weil es ja gar nicht um mich geht, sondern um die Vollkommenheit Jesu Christi, die hat er schon am Kreuz bewiesen. Wenn ich gewusst hätte, dass wir in Ewigkeit einmal eine solche Herrlichkeit erleben, dann hätte ich schon damals, egal wie krank ich bin, wie arbeitslos ich bin oder wie geplagt ich bin, dann hätte ich schon damals gesagt, es stimmt. Er ist die Auferstehung und das Leben. Ihn zu haben heißt, Leben zu haben. Und so wie ein Kind zu seiner Mutter sagen kann, so wie zwei Verliebte zueinander sagen können, du bist mein Leben. Und jeder versteht, was gemeint ist. Nicht, du bist die Freude, wenn ich aufstehe, du bist das Thema, wenn ich wach bin und wenn ich abends einschlafe, bist du mir immer noch im Kopf. So sagt es schon der Psalmist im Psalm 63 und so sagt es jeder, der Jesus liebt und ihn erkannt hat. Er ist mein Leben, er ist die Auferstehung. Ich habe schon ewiges Leben, obwohl ich ohne Christus noch ganz der Alte wäre. In ihm bin ich schon neu geboren. Auch wenn meine erste Geburt mir bis heute noch nachgeht, weil ich ja immer noch in diesem irdischen Leib bin. Heißt das jetzt, dass wir in unserem Glauben, in unserer Liebe und in unserer Hoffnung in Christus ganz neu sind, aber dass das eigentlich nur unsere Haltung betrifft und sich an unserem Leben, wie wir es leben, überhaupt nichts ändert. Da ist der zweite Zeuge Paulus. Paulus ist der zweite Zeuge für die präsentische Eschatologie, also für die gegenwärtige Erfüllung, das Leben aus der Auferstehung. Und ich habe euch deshalb extra, damit ihr es leichter zu Hause nacharbeiten könnt, auf Seite 7 zwei Stellen zitiert, exemplarisch, in denen Paulus das besonders schön zum Ausdruck bringt. Die Veranlassung von Römer 6 ist eigentlich, dass jemand Paulus in Frage stellt, nämlich jüdische Gegner, judenchristliche Gegner, die Paulus vorwerfen, du redest so von der Liebe Gottes, du redest so davon, dass alles Gnade ist, du redest so davon, dass wir es nur im Glauben annehmen müssen, dann könnten wir ja gerade so weiterleben im alten Leben in der Sünde, wie wir früher gelebt haben. Das heißt, dann müssen wir ja überhaupt nichts ändern an unserem Leben. Und gegen diesen Vorwurf nun argumentiert er hier, aber in einer ganz grundlegenden Weise. Was sollen wir nun sagen? Römer 6, 1 folgende auf Seite 7 abgedruckt. Sollen wir bei der Sünde bleiben? Sollen wir so weiterleben, wie wir vor dem Glauben gelebt haben? Müssen wir denn gar nicht anders leben? Wir sind ja weder Juden, noch sind wir Katholiken. Wir sind ja Lutheraner oder Pietisten, Lutheran, von Luther her geprägt. Wir glauben an die Begnadigung. Wir glauben an die Rechtfertigung im Glauben. Also lasst uns flott weiter sündigen. Es ist ja vollkommen egal, wie wir leben. Wir sind ja eh aus Gnaden gerechtfertigt. Ist das die Konsequenz, die natürlich nicht Paulus zieht, sondern seine Gegner ihm vorwerfen? Sollen wir bei der Sünde bleiben, damit die Gnade groß werde? Das ist eine ganz fiese Argumentation, nicht? Das dem Paulus vorzuwerfen. Und die Antwort des Paulus ist auf keinen Fall, absolut nicht oder kurz übersetzt Quatsch. Das Gegenteil ist der Fall. Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie sollten wir noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir auf Christus Jesus getauft worden sind, auf seinen Tod getauft worden sind? Mit ihm sind wir demnach begraben durch die Taufe auf den Tod, damit wie Christus von den Toten auferstanden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in der Neuheit des Lebens wandeln. Wie argumentiert Paulus? Er knüpft an zwei Grundaussagen an, die auch kein Judenchrist, der gesetzlich geprägt ist, bestreiten kann. Erstens, wir sind doch alle auf Christus getauft. Wären wir nicht getauft, wären wir nicht zum Glauben gekommen, dann wären wir ja gar keine Christen. Erste Bedingung. Zweite, wir glauben, und das haben wir in der Taufe auch bezeugt, Jesus Christus ist gestorben für unsere Sünden und er ist auferstanden. Wir sind getauft und Christus ist auferstanden. Alles klar? Klar. Jetzt wollen wir anfangen zu denken. Was ist in der Taufe passiert? Die Taufe, und das ist das Entscheidende für Paulus, die Taufe bedeutet die Übereignung an Jesus Christus als Herrn. Deshalb heißt es immer, wir sind auf den Namen Jesu getauft, auf den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Da übereignen wir selbst uns Jesus Christus oder falls du als Kind getauft worden bist, deine Eltern vertrauen dich an Jesus Christus, eben mit dieser Perspektive, damit du durch ihr Zeugnis und die Förderung der Gemeinde dann später selbst diesen Glauben annehmen kannst. Also gerettet sind wir nicht durch die Taufe, durch das Wasser der Taufe, sondern natürlich durch den Glauben. Aber die Taufe hat dieses Kyrios Jesus, Herr ist Jesus, der Welt und meines Lebens als die Grundaussage. Das heißt, wir gehören jetzt gar nicht mehr uns. Ein Getaufter gehört Jesus Christus, dem auferstandenen Herrn. Wir sind in seinem Herrschaftsbereich. Und so wie wir früher Sklaven waren von Sünde, Tod und Teufel und er uns erlöst hat durch Kreuz und Auferstehung, so gehören wir nun zu ihm. Paulus korrigiert später gleich, damit ihr das Bild nicht falsch versteht. Wir sind natürlich nicht Sklaven, wie er uns behandelt. De jure, nach dem Recht, sind wir als Sklaven freigekauft. Aber er hat uns als Töchter und Söhne angenommen. Also wir haben keinen knechtischen Geist, kein Sklavenverhältnis. Aber wir wurden aus der Sklaverei von ihm freigekauft. Und in der Taufe übereignen wir Sklaven uns unserem neuen Herrn. Das ist der Grundgedanke. Und jetzt wird Paulus für die Mittagszeit dass er so gut denken kann. Gell? Jetzt wird Paulus ganz pfiffig, indem er sagt, als auf wen seid ihr denn getauft? Auf den Gekreuzigten allerdings. aber er ist doch gar nicht im Grab. Er ist doch schon auferstanden. Also seid ihr auf den Gekreuzigten und Auferstandenen getauft. Das heißt, ihr gehört jetzt zu dem Herrschaftsbereich des Lebendigen, des Auferstandenen Herrn. Für euch ist die Auferstehung Jesu die bestimmende Größe. Soweit, so gut. Aber das ist nicht so bei uns, oder? Ist es so, dass wir nicht mehr sündigen, nicht mehr hassen, nicht mehr neidisch sind, nicht mehr ärgerlich sind, nicht mehr skeptisch sind, nicht mehr verzagt sind? Nicht ganz. Und deshalb habe ich als junger Christ diesen Text gelesen und gesagt, irgendwas ist hier falsch. Bei mir ist das nicht so. Was hier nicht steht, erstens ist, dass die Sünde gestorben ist. Am Kreuz ist die Sünde, Sünde, Tod und Teufel, verurteilt, verdammt. Sie sind aber noch nicht ausgerottet. Sie sind noch nicht ausgerottet. Sie sind noch existent. Die Theologen, die nach dem Krieg lebten, vor allen Dingen die Schweizer wie Karl Barth, die haben Beispiele geliebt, dass nach dem Krieg dann schon Waffenstillstand war und die kriegerischen Handlungen eigentlich beendet waren. Aber in irgendwelchen Tälern in Österreich wurde noch weiter geschossen. Das hat sich auch nicht rumgesprochen, nicht? Dann haben die immer gerne gesagt, der Krieg ist zu Ende, das Problem ist gelöst. Aber einige haben es noch nicht verstanden. Es sind so die Nachwehen. Nein, man muss sagen, es ist mehr. Die Sünde existiert nach wie vor. Ja, sagen andere wiederum, die es mit der Heiligung ernst nehmen, eben gerade, weil einerseits Jesus schon Herr ist, andererseits aber die Sünde als Macht noch da ist. Ja, ich muss selbst der Sünde absterben. Und so lesen manche Römer 6 und Galater 2 um und sagen, das ist ja genau jetzt die Aufgabe der aus Gnaden Gerechtfertigten, dass sie selber das alte Leben ablegen. Ich muss dem alten Leben absterben. Und sie verstehen das dann so, ich esse gerne Schokolade, das soll ich nicht, also dem muss ich absterben. Oder ich muss dem absterben, was mir Freude macht. Oder ich muss abnehmen, damit Christus zunehmen kann und ich versuche, mich kleiner zu machen. Nicht? Aber so klein ist Christus gar nicht, dass du dich klein machen musst, damit er mit dir auf ein Foto passt. Nicht? Der Weg der Heiligung als Selbstreduktion, als Selbstvernichtung ist nicht gemeint. Wenn im Neuen Testament von diesem Aspekt die Rede ist, dann geht es ums Martyrium. Ja, wenn ich Märtyrer bin, dann muss ich mein Kreuz auf mich nehmen, nicht eben und wie Christus treu zum Bekenntnis stehen. Aber da geht es nicht um diesen Aspekt der Heiligung. Hier steht nicht, du musst der Sünde absterben. Du kannst die Dinge in den Tod geben, aber nicht in deinen, in den Tod Christi. Was steht hier? Wir sind auf Christus getauft. Wer ist der Sünde definitiv abgestorben? Von sich aus nur Christus. Und ich bin es in dem Maße, wie ich in dem Herrschaftsbereich Christi lebe und bin. Er ist die neue Schöpfung. Er ist die Freiheit. Er ist Sünde, Tod und Teufel auch als Möglichkeit abgestorben. Nicht der Menschensohn, der Gottessohn, der Mensch wurde. Nicht er ist gestorben. Die Sünde hat auf ihn kein Anrecht mehr, keine Möglichkeit mehr. Sie kann ihn nicht mehr 40 Tage in der Wüste versuchen. All das liegt hinter ihm mit Kreuz und Auferstehung. Ein Christ ist so frei von der Sünde, wie er sich von Christus her versteht. Wir meinen immer, wir müssten uns frei machen von Sünde, Tod und Teufel. Aber das kannst du vergessen. Es steht immer 2-1. Und wenn Christus aus dem Spiel raus ist, ist es ganz klar, wer über dich siegt. Dann ist es immer die alte Macht und die alte Prägung. Nur wenn ich in Christus bin, in seinem Herrschaftsbereich, dann gilt es schon jetzt. Und so können wir bei Paulus ganz klar den Abschluss hier machen, weil wir nachher noch weitermachen, ganz klar sagen, was ist jetzt schon wahr nach Christi Kreuz und Auferstehung? Es ist jetzt schon wahr, dass alle meine Sünden definitiv vergeben sind. Und zwar die Sünden, die ich getan habe, und Christus ist auch schon für all die Sünden gestorben, von denen ich gar nicht weiß, dass ich dummer Mensch sie noch tun werde. Nicht, das heißt also, alles das ist eingeschlossen. Zweitens, ich bin durch Christi Kreuz und Auferstehung bereits gerecht gesprochen. Er ist gestorben für meine Sünden, Er ist auferstanden für meine Rechtfertigung. Römer 4, Vers 25. Und das allein aus Gnaden und es ist bereits wahr. Und wenn jemand auf dem Sterbebett mich als Seelsorger fragt, wird es denn reichen, dann sage ich ganz getrost, nein, es kann auf keinen Fall reichen. Ich kenne dich zwar nicht, aber ich weiß es aus der Bibel vorher schon. Was reicht, ist nur er. Wir sind schon gerechtfertigt im Glauben. Wir werden nicht erst ewiges Leben bekommen in Christus selber, wenn er uns hält und ich ihn halte, wenn er in mir ist und ich in ihm, er derjenige ist, der mein Herr ist, dann habe ich schon in ihm, in Person Jesu Christi, das ewige Leben. Das alles habe ich schon. Und wie ist mein Verhältnis zu der Sünde als Macht? Nun, selbst wenn wir immer wieder sündigen werden, erfahrungsgemäß werden wir das so weiter tun, ist Christus dafür schon gestorben. Das heißt, wir sind frei von dem Zwang, von der Gesetzmäßigkeit, sündigen zu müssen. Wir müssen nicht die Alten bleiben. Wir können, und das ist Heiligung, Christus immer mehr, den Auferstandenen immer mehr in uns leben lassen. Und das genau ist das Wachsen im Glauben. Wachsen im Glauben heißt nicht, dass du immer weniger Vergebung brauchst, immer mehr, weniger Gnade, immer weniger Christus, sondern wachsen im Glauben bedeutet, dass du immer mehr einübst, was es bedeutet, auf Christus angewiesen zu sein. Und das werden wir morgen in der Predigt dann auch nochmal betonen von Paulus her, diesen Aspekt. Christen sind in der Tat von der Herrschaft von Sünde, Tod und Teufel befreit, als einem Zwang und einer Gesetzmäßigkeit. Und ob du das glaubst oder nicht, solltest du nicht von deiner Erfahrung abhängig machen, sonst machst du nämlich immer wieder die schlechten Erfahrungen. Nicht deinen Puls fühlen, nicht dein Tagebuch lesen, sondern das Neue Testament lesen und den Herzschlag Gottes. Dass du eine Tochter, ein Sohn Gottes bist, eine Schwester, ein Bruder Jesu Christi, das ist eine Seinsaussage. Das leitet sich nicht aus deinem Empfinden, deinen Gefühlen ab, nicht einmal aus deiner Erfahrung. Aber das, was Paulus sagt, ist, ich lade euch ein, als die geliebten Töchter und Söhne Gottes, als die Schwestern und Brüder Jesu Christi, aus der Wirklichkeit der Auferstehung Jesu Christi zu leben. Wann? Hier und jetzt. Und in Glaube, Liebe und Hoffnung wird das alles verändern. Ihr habt es verstanden. Der Schächer am Kreuz hatte gar keine Chance mehr, ein neues Leben zu führen, die Freiheit zu erweisen. Er hatte nicht einmal die Chance, sich taufen zu lassen. Hättest du ihm gesagt, du musst aber erst getauft werden, hätte er gesagt, mir sind die Hände gebunden, das tut mir leid. Nicht? Ging gar nicht. Wie viel Paradiesen ewiges Leben hat er bekommen? Das Ganze. Ja, aus Gnade. Und wenn du jetzt sagst, das ist ungerecht, ich plage mich mein ganzes Leben und er kriegt es umsonst, dann sage ich, Schwester, komm in meine Seelsorge, nicht? Dann läuft bei dir was falsch, nicht? Der hätte was drum gegeben, der hätte nur mein ganzes Leben mit Christus leben dürfen, schon auf dieser Welt, nicht? Also wenn mein Glaube für mich eine Last ist, dann habe ich ihn noch nicht verstanden, nicht? Was hat er alles verpasst in diesem Leben? Aber das heißt nicht, dass wir in der Sünde weiter leben müssen. Und das ist ein Missverständnis, das sehr viele haben. Dass wir dankbar sind für den Gekreuzigten, das ist bei allen Gläubigen klar, sonst wären sie ja keine gläubigen Christen. Aber wie oft ist das Missverständnis im Raum, dass ich aus Dankbarkeit für den Gekreuzigten nun in Abwesenheit Jesu Christi seine Rolle in dieser Welt erfüllen muss. Wir wären Stellvertreter des abwesenden Christus. Und als bedeutete Christsein, für Christus zu leben, seinen Willen zu tun. Nein, Christsein heißt nicht für Christus zu leben. Christsein heißt, Christus durch mich leben zu lassen. Denn er liegt nicht mehr im Grab, er ist längst auferstanden. Und so fasst es Paulus zusammen, Galater 2, 20 zum Abschluss. Ich bin mit Christus gekreuzigt, damit ist meine Sündenschuld getragen. Ich bin aus dem Herrschaftsbereich freigekauft von Sünde, Tod und Teufel. Ich lebe, aber um es euch richtig zu erklären, eigentlich lebe gar nicht ich. Es ist der Auferstandene, der in mir lebt. Christsein heißt Christus, den Auferstandenen, durch mich leben lassen, mein Leben bestimmen lassen, mein Leben beherrschen lassen. Und weil Paulus schon beim Diktieren merkte, dass die Galater das nicht richtig verstehen, erklär das nochmal. Was heißt denn jetzt, Christus lebt in mir? Nun, alles das, was ich lebe, das lebe ich im Glauben, im Vertrauen zu dem Sohn Gottes, der mich so sehr geliebt hat, dass er sich selbst für mich dahingegeben hat. Im Blick auf die Liebe Gottes, die in Jesu Christi Kreuz offenbart wurde, möchte ich mein ganzes Leben im Blick auf den Auferstandenen leben und ihn alles bestimmen lassen. Alle Stärken, die ich habe, alles Schöne, das ich erlebe, mit ihm erleben, all meine Schwächen bringen, all meine Ängste bringen. Christus soll durch mich leben. Wie viel haben wir schon heute von der Auferstehung? Gucke ich in den Spiegel, dann sage ich relativ wenig. Gucke ich ins Neue Testament, dann sage ich, wups, das Entscheidende habe ich schon. Christus ist mein Herr. Danke.